Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz.
Hallo, ihr lieben Hörer und Hörerinnen, und wie cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich total, denn ich sitze in Nordfriesland und bin beinahe abgebogen bis nach Nibel und hätte am liebsten eigentlich eine Fähre genommen, direkt nach Föhr, denn da habe ich früher immer Familienurlaub gemacht. Ja, ich bin heute auf einer Wagyu-Farm. Ich war ja letztes Jahr, für diejenigen, die mich auf Social Media begleiten, in Japan und habe mir da die Wagyu-Haltung angeschaut und dachte mir, wie weit sind wir da eigentlich in Deutschland und können wir das überhaupt in Deutschland, diese Rasse, schon halten? Und ich habe einen Betrieb gefunden, der hier in Nordfriesland ist, und einen ganz, ganz tollen Gast, der wird sich auch gleich noch selber vorstellen. Für diejenigen, die heute zum allerersten Mal reinhören, ich möchte mich natürlich auch für euch vorstellen. Mein Name ist Maja Mokwitz, ich habe Landwirtschaft studiert, komme selber von einem konventionellen Ackerbaubetrieb und mache diesen Podcast jetzt schon seit mehreren Jahren und freue mich, hier immer Persönlichkeiten aus der Landwirtschaft vorzustellen und vielleicht auch Anreize zu geben und zu inspirieren. Ja, ich kann ja vielleicht schon mal ein paar Fragen verraten, die ich heute mitbringe. Und zwar wollte ich natürlich erstmal wissen, wie kommt man überhaupt auf die Idee, Wagyus zu halten? Was macht Wagyus so besonders? Hat man vielleicht auch auf die Fleischstruktur einen Einfluss durch die Fütterung? Ist die Gesellschaft bereit, viel zu zahlen für das Fleisch? Und vieles, vieles mehr. Ich freue mich drauf und wir starten wie immer mit meinen drei flotten Einstiegsfragen. Lieber grillen oder lieber mit der Pfanne arbeiten?
Grillen, glaube ich.
Warum?
Weil man meistens grillt, also der Großteil der Menschen grillt meistens bei gutem Wetter. Und dann ist man draußen meistens mit Familie und Freunde. Und da kommt so ein bisschen mehr der Flair so rüber von diesem gemeinschaftlichen Kulinarik-Zusammensitzen.
Bist du ein guter Griller?
Ja. Ich muss sagen, tatsächlich dadurch, dass wir natürlich viele Kunden und Barbecue ja auch haben und auch Gastronomen beliefern mit auch ein, zwei Sternen, dagegen sieht man immer ganz blöd aus. Das muss man dann ehrlich dazu zugeben.
Aber
die sind natürlich auch hauptberuflich Köche und auch die Barbecuer geben sehr viel Zeit als mit ihrem Hobby quasi hin, um da richtig coole Sachen zu machen und immer wieder was Neues zu machen. Da hört es dann bei uns tatsächlich dann auch ein bisschen auf, aber ja.
Doch. Ja, ich glaube, ich würde auch sagen, lieber grillen, weil wir sind auch eine Familie, die super gerne grillen. Und ich glaube, uns da auch noch mal in den letzten Jahren so ein bisschen gesteigert haben, was da so überhaupt auf dem Grill landet. Ich glaube, vielleicht sind da viele so ein bisschen vielseitiger geworden. Lieber morgens die Ruhe im Stall oder abends den Sonnenuntergang auf der Weide? Das macht die Landwirtschaft so sehr romantisch.
Abends auf der Weide tatsächlich, weil wir sind, glaube ich, nicht die klassischen Landwirte. Wir stehen ungern früh auf.
Ja.
Also ich bin heute um 5 Uhr morgens aufgestanden.
Das finde ich früh.
Das geht, also es funktioniert, so früh aufzustehen, das ist kein Problem. Aber wir sind tatsächlich, also entweder ist man ja eine Nachteule und arbeitet halt gern später, oder man ist wirklich so der frühe Vogel.
Ja.
Und da jetzt nicht ganz seinen biologischen Rhythmus oder gegen seinen biologischen Rhythmus quasi zu kämpfen, sind wir tatsächlich gerne mal abends. Weil natürlich auch gerade nordfriesische Weide mit unseren Tieren im Hintergrund und
schön.
Strandkorb ist natürlich ein Sonnenuntergang in Nordfriesland auch einmalig.
Ja, bei mir übrigens auch. Ich bin auch eine sogenannte Nachteule. Mein Vater hat mir mein Leben lang beigebracht, dass man nur ein guter Mensch ist, wenn man früh aufsteht. Und dann bin ich einfach ein Schlechter. So, bei dir lieber Wagyu sein oder wie früher eine Milchkuh?
Beides nicht schlecht gewesen, aber Wagyu ist bei uns, also gefühlt von unserem Arbeitsablauf und von unserem, wie wir mit den Tieren arbeiten, noch mal ruhiger, noch mal entspannter, weil gerade in der Milchwirtschaft, wir haben gemolken mit Melkrobotern, da war schon irgendwo immer eine Taktung drin, Rinder sind Gewohnheitstiere, da musste tatsächlich dann gerne morgens pünktlich das Licht angehen, weil die dann auch schon da standen. Da hat das Wagyu auf den Weiden, glaube ich, bei uns ganz gut. Dann würde ich tatsächlich das wählen.
Ich habe noch eine vierte Frage, die ich unbedingt wissen will, weil wir so nah an Nibel sind. Oder Dagebühl, was ist denn da? Dagebühl
ist der Hafen zu Föhr am Rum und sowas. Ja. Nibel wäre die Verbindung zu Sylt mit dem Shuttle.
Ja, okay. Nee, ich meine eigentlich Dagebühl. Was ist deine Lieblingsfriesische Insel oder Nordseeinsel? Darf man das sagen, wenn man hier wohnt, oder hat man dann bei irgendwen verkackt?
Tatsächlich schon,
Gibt's
ja.
Gibt's hier.
Tatsächlich schon. Also man muss tatsächlich als Nordfriese, ich weiß gar nicht, warum das so ist in der Jugend, ist Sylt immer so ein bisschen verpönt, weil du als Jugendlicher immer nur die großen Autos siehst und wir so ein bisschen nur die Auswirkung von Sylt merken, so Stau, Sylt-Shuttle und alles drum und dran. Und man muss drüben um nach Sylt zu kommen und da auch arbeiten zu gehen mit Shuttle und also mit Zug hin und zurück. Und das ist immer ein bisschen ätzend. Das ist in Sylt immer ein bisschen verpönt.
Ihr arbeitet da, weil ihr da wahrscheinlich auch euer Fleisch hinverkauft, richtig?
Genau, wir haben Gastronomen drüben. Mhm. Deswegen sind wir mal drüben. Aber man muss natürlich auch sagen, das ist genauso wie hier in Nordfriesland zu wohnen, da wo andere Urlaub machen, ist schön, aber man muss halt auch arbeiten.
Ja.
Deswegen ist Sylt bei uns auch immer so ein bisschen mehr Arbeit. Ich glaube, Föhr ist tatsächlich so ein bisschen der Underdog und auch so ein bisschen das Geheimnis für viele, die hier oben Urlaub gemacht haben, haben gemerkt, dass Föhr ruhiger ist, nicht dieses gesehen und sehen werden, also vom Prinzip her, oder mit einem großen Auto fahren zu müssen, damit es andere gesehen haben. Und wenn man, wie gesagt, das ist das Schöne tatsächlich, wenn man noch mehr Ruhe haben möchte, Föhr wird ja jetzt auch ein bisschen mehr so zum
Familien, das ist irgendwie so Family, ne?
Family und auch wie gesagt, durch viele schöne Hotels wird es jetzt auch so ein bisschen, will ich sagen, it-mäßig, aber es wird auch immer moderner und immer schöner. Für viele, die es noch wieder ruhiger mögen, die fahren dann noch mal ein bisschen weiter und Amrum ist so der heilige Gral, Zeit läuft da fast rückwärts.
Sind da Autos erlaubt?
Ja.
Ja.
Ja, aber 2 Stunden mit der Fähre rüber.
Ah, ja.
Man fährt noch einmal Föhr hin und dann Amrum, das ist schon eine Tour, also man ist schon weit draußen.
Mir fällt auf jeden Fall immer auf, dass ich noch viel zu wenige Inseln wirklich richtig selber besucht habe. Also es ist eigentlich gar nicht so die Strecke hierher. Ich muss öfter hierher kommen. Lieber Steffen, stell dich doch gerne einmal vor und erzähl uns auch, wie du überhaupt zur Landwirtschaft gekommen bist. Achso, und dann wollte ich noch sagen, vielen Dank überhaupt, dass ich kommen durfte. Und danke, dass ich hier in eurem Wohnzimmer sitzen darf. Ich sitze hier vor einem wunderschönen großen Fenster und die Sonne strahlt rein. Das ist so der perfekte Sonnenstrahl, wo man die Sabberstücke immer sieht. Also falls sich das jetzt ablenkt, lass dich davon bitte nicht ablenken. Erzähl.
Ja, schön, dass du hier bist. Ist ja eigentlich eine ungewöhnliche Zeit jetzt hier im März. Eigentlich ein bisschen ruhiger bei uns in Nordfriesland. So wie Mai, April oder April, Mai. Wenn es wärmer wird, dann ist ja auch hier ein bisschen mehr Tourismus los. Deswegen ist eigentlich ganz schön aktuell hier.
Ich bin keine Touristin, ich bin heimisch.
aber hier verschlägt man sich ja selten tatsächlich. Also viele fahren von hier, also nicht von hier aus, aber viele fahren halt durch Schleswig-Holstein, um nach Dänemark zu kommen, vom Urlaub her. Deswegen. Nee, ich bin Steffen Eckers, 27, wohne hier im schönen Nordfriesland, beziehungsweise Risum-Lindholm wäre das Dorf. Kenne immer wenige, wenn man aber erzählt, dass man hier immer durchfahren muss, um nach Sylt zu kommen, weil wir sind immer so wir haben so eine Ampel im Dorf als Querschnitt, damit wir überhaupt über die andere Seite der Ampel oder der Straßenseite kommen würden mit der B5. Und ich bin tatsächlich zur Landwirtschaft gekommen, man ist hier groß geworden. Meine Eltern haben einen Betrieb, den ich jetzt übernehmen darf oder übernommen habe. Und wir sind jetzt unsere Generation ist jetzt die 4. Generation. Gar nicht mal so alt tatsächlich. Also es gibt ja landwirtschaftliche Betriebe.
Ich bin die 11. Generation.
Genau, ich wollte gerade sagen, wir sind auf jeden Fall alle schon zweistellig tatsächlich. Ja. Das ist hier tatsächlich aus der Geschichte der Entwicklung, dass hier, wo wir jetzt gerade auch sitzen, vor 100 Jahren auch noch Nordsee war.
Ah.
Genau, und wir sind auch hier, wo wir gerade sitzen, fast 1 Meter unter NN.
Ah.
Das heißt, wenn es keinen Deich geben würde, der uns das Wasser abhält und natürlich auch, Grundwasserspiegel drückt irgendwann rein, auch mit Pumpen das Wasser wieder rauspumpen, würden wir hier tatsächlich Nordsee haben. Das haben wir halt abgewrungen 1935. Und so gibt es bei uns noch gar nicht so diese ewig langen, Familienbäume quasi, sondern 4. Generation, relativ übersichtlich. Hier oben an der Westküste tatsächlich auch bedingt durch 1935, durch die Köge und durch die Einsiedlung hier, wurde halt Land abgewrungen von der Nordsee, um Lebensmittel anbauen zu können für die
Ja,
Bevölkerung.
kann man sich immer gar nicht mehr vorstellen, dass das früher so
Nee, war
aussehen war,
aber
Lebensmittelsicherung.
1935 wusste man tatsächlich schon, also politisch war da schon ein ganz anderer Wille hinter, die wussten dann schon, was sie wollten. Deswegen wurden hier ganz viele Siedlungshäuser gebaut. Wir haben hier 12 Stück in diesem Koog, wo es eingedeicht ist, heißt es immer Koog, und alle 12 Siedlungshäuser sind gleich gebaut. Also man kann bei uns beim Nachbarn reinlaufen und es ist alles gleich. Rechts ist meistens Wohnzimmer,
Kennen Sie
geradeaus
schon
ist die
aus?
Küche. Genau, und an der Westküste wird normalerweise Getreide angebaut, sehr fruchtbare Böden durch das Wattenmeer.
Denkt man immer gar nicht. Also ich bin eben auch noch eine ganz, ganz kleine Runde mit meinem Hund gegangen und fand das wirklich sehr sandig. Aber dann muss das irgendwie speziell genau da so gewesen sein.
Das kommt drauf an. Also der Henkow ist nochmal sehr, sehr speziell, weil er schnell eingedeicht worden ist, 1935. Der hätte gerne, wenn man die älteren Generationen fragt, noch viel länger immer von der Nordsee quasi bearbeitet werden müssen. Also dass da quasi Ebbe und Flut arbeitet, um halt noch mehr Wattenmeer aufzuspülen, um halt die, ja, sagen wir, die Erdkrume, die man bearbeitet und wo man quasi einsät, stabiler und gleichmäßiger ist. Normalerweise hat ein Koog, den man eingedeicht hat, Minimum hier in Nordfriesland, ja, 75, 80
Ui,
Bodenpunkte.
ja,
Also
hätte ich überhaupt
sehr,
nicht erwartet.
sehr, sehr groß. Bei uns, aber hier im Herrenkoog ist Besonderheit, der wird zu schnell eingedeicht und wir haben hier Bodenpunkte von 20 bis 80.
Ja.
Wir haben hier alles drin. So, deswegen haben sich aber auch in dieser Zeit bei 20 Bodenpunkte nicht nur Ackerbau quasi angesiedelt, sondern auch Milchwirtschaft. Und so sind wir aus der Geschichte raus entstanden, dass wir eigentlich ein Milchviehbetrieb waren bis 2019.
Und dann kamen die Wackies.
Ja, zeitgleich tatsächlich, weil wir 2019, wo wir aufgehört haben zu melken, wo dann auch eine Einnahmequelle fehlte, dann eine andere brauchten. Und dann haben wir gesagt, okay, wann müssen wir aufhören, Milchwirtschaft zu betreiben? Wann kommen die Wagyus? Das dauert 3, 4 Jahre von klein auf bis zum Produkt quasi oder bis zum Verkauf. Und so ist das erste Wagyu tatsächlich schon 2014, 15 auf die Welt gekommen hier. Und dann hat sich das so ein bisschen, ja, verschnitten oder überlappt, sodass wir dann 2019 aufgehört haben mit Milchwirtschaft und dann auch voll Betrieb Wagyu gemacht haben.
Okay, da kommen wir gleich, Step by Step kommen wir dahin. Ich möchte zu Anfang erstmal wissen, was macht denn Wagyus so besonders? Was müssen wir zur Rasse wissen?
Wagyu ist eine sehr kleine Rasse, schwarz, leicht bräunlich tatsächlich sogar. Wenn sie länger in der Sonne stehen,
Ja.
dann bleichen sie wenig ausgefühlt oder leicht gräulich ein bisschen. Wagyu ist Kobe, Kobe ist aber nicht gleich Wagyu. Also Kobe-Fleisch ist das, was viele Leute
Ich war
können.
ja in Japan, ne, der mir das versucht zu erklären. Und dann kommt noch das Tashima-Rind. Und dann
Genau,
war ich vollkommen raus.
genau.
Also, wenn du es jetzt schaffst, dann
Ja.
probier mal.
Kobe ist tatsächlich ein Dorf oder eine Stadt mittlerweile in
Ja.
Japan. Kobe Fleisch darf, also ein Wagyu-Rind darf nur Kobe Fleisch oder Kobe Rind genannt werden, wenn es da geboren worden ist, aufgewachsen ist und geschlachtet wurde. Also dreimal in Kobe, dann ist es Kobe Fleisch. Dann gibt es bei Wagyu 4 Familien, also 4 grobe Blutgruppen, wo man dann die Wagyus nochmal einteilen kann. Da gibt es, sagen wir, eine Familie, die vielleicht eher auf größere Rinder züchtet oder größere, rahmigere Familien hat. Und dann gibt es welche, die so ein bisschen, ich sage, Mischmasch haben, also gut durch, also ein bisschen fundamentaler, ein bisschen ausgeglichener sind. Und dann gibt es die Blutgruppe oder auch die Familiengruppe, die eigentlich fast alle bevorzugen haben wollen, sehr viel Marmorierung und auf keine, ja, wie soll ich sagen, auf keine Fundament oder Größenordnung, sondern einfach nur Qualität. Keine Quantität, ist auch egal, ob das Tier ein bisschen kleiner ist und man jetzt 20, 30 Kilo weniger Fleisch hätte, sondern Hauptsache Qualität. So.
Und Wagyu heißt Rind auf Japanisch.
Genau, japanisches Rind.
Ja,
Ja.
okay.
Sag ich dir eine Hausrasse.
Ja,
So wie
genau.
bei uns früher Shorthorn gewesen ist oder ein Simmentaler oder jetzt, wie gesagt, Holstein-Friesian, die Schwarzbunten sind ja so die dominante und vorrangige Gruppe, die Milchkuh, die schwarz-weiß gefleckte, ist es in Japan die Wagyus. So, also für die war es noch nicht so ganz besonders, bis sie gemerkt haben, dass das Fleisch sehr gut schmeckt.
Und was waren eure Überlegungen dazu, dass ihr gesagt habt, okay, das machen wir jetzt auf unserem Betrieb? Wer hatte die Idee und warum habt ihr damit angefangen?
Als dann rauskam, dass man nicht nur einen Hofnachfolger hat, der darauf Lust hat, sondern sich auch wirklich dann damit beschäftigt. Mhm. Und das ist dann meistens, wenn man eine Ausbildung macht zum Landwirt, dann weiß man so schon, sagen wir, als weichende Generation, okay, das hat Potenzial, weil so mit 4, 5 und 6 Jahren möchte jeder Polizist, Feuerwehrmann und Landwirt werden so, oder große Trecker fahren. Da begeistert man sich noch, aber ob die Begeisterung halt so weit anhält, dass man da auch eine Ausbildung zu macht und auch sich dann aktiv dazu entscheidet, die Hofnachfolge anzutreten, das war dann tatsächlich dann einmal relativ schnell raus, beziehungsweise 2014, wo ich dann angefangen habe mit der Ausbildung zum Landwirt, hat mein Vater dann gesagt, schön, wir freuen uns.
Und no pressure.
Und das war das Schöne tatsächlich, man hört das immer ganz oft in der Landwirtschaft, so Generationskonflikte, Generationsprobleme, Ungleichheiten in der Meinung. Würde ich tatsächlich ganz oft, wenn ich das bei anderen Berufsgruppen und auch bei anderen Freunden so sehe, ist das eigentlich ein generelles Problem der Selbstständigkeit, wenn es eine Generation davor gibt und eine Generation, die dann in die Fußstapfen treten soll, egal wie groß die Fußstapfen sind.
Ja, und alle leben noch in einem Haus und auf einer.
Dann wird es ja grausam. Also mehr Generationshaushalt. Also wir können es nicht vorstellen, aber es funktioniert tatsächlich. Ja, und bei uns ist es so, dass mein Vater gesagt hat, ich bin jetzt nicht die Generation, die hier bis 80 ist und nicht mehr weiß, was sie soll und immer sagt so, nee, so haben wir es früher gemacht, so machen wir es immer. Mhm. Und mir irgendwie nicht das Leben schwer macht, aber mir immer sagt so, ja, was machst du jetzt da für neuen Kram? Sondern ich gebe dir nur einen Tipp, mach nicht das, was ich gemacht habe. 30 Jahre Berufserfahrung, auch alles durchgemacht von 2000er mit Rinderseuchen war alles gemacht mit auch kollabierenden Märkten, auch eine Milchkrise und auch ganz viele davon. Mach nicht das, was wir gemacht haben, weil das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Er wollte nicht sagen, es wird nicht funktionieren, hör auf damit, sondern er hat schon auch mal die Tür offen gelassen, wenn du gerne Milchwirtschaft machen möchtest. Ich habe auch meine Ausbildung auf großen Milchwirtschaftsbetrieben gemacht, die auch wie wir mit Melkrobotern gearbeitet haben, aber im größeren Stil, um da zu gucken, ob das mein Leben ist. Und da habe ich dann erkannt, dass es nicht mein Leben werden soll, wenn dieser sehr knüppelharte Job, der in der Landwirtschaft ist, nicht gut bezahlt wird. Mhm. So, also es macht sehr viel Spaß und wir arbeiten auch gerne mal länger. Und auch wenn ich morgens um 5 nicht, also ungern aufstehe, tue ich es aber trotzdem. Das habe ich heute getan und bin jetzt nicht den ganzen Tag schlecht gelaunt. aber wenn man dann am Ende des Tages merkt, dass das Konto immer weniger wird, dann funktioniert irgendwas nicht. Fragt
man sich auch für was.
Wofür macht man das? Und da fand ich das ganz, sagen wir mal, ja, nett und auch vorausschauend von meinen Eltern zu sagen, eure Generation, wenn ihr sehr gut ausgebildet seid und eine hohe Qualifikation und Bildung habt, könnt ihr leicht mit einem sehr einfacheren Job und weniger Kopfschmerzen irgendwo mehr Geld verdienen. Mhm. So, und habe ich gesagt, nee, ich sag, dann müssen wir was ändern, wenn das so nicht funktioniert. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir eine Betriebsumstellung machen, und es dauert wirklich lange, eine Betriebsumstellung zu machen, man muss erstmal gucken, was hat man auf dem Hof, wo möchte man hin, wie lange dauert das? Wie gesagt, von die Idee bis zum Produkt sind es 4 Jahre, plus aber, dass man dann auch im ersten Jahr erstmal sich beweisen muss, Marke aufbauen muss, dauert das ja auch lang.
Du meinst das bei den Wagyu?
Bei den Wagyus. Dass dieser Schritt, eine Betriebsumstellung zu machen, nicht leichtfällig getroffen wird und auch mit allen Familienmitgliedern, die quasi ja nicht vom Betrieb leben, aber mit diesem Betrieb arbeiten, natürlich auch damit zustimmen müssen. Oder sonst hat man immer jemanden da sitzen, der sagt, ja, den haben wir auf der Reise nicht mitgenommen. Der hat gesagt, nee, habe ich keine Lust drauf. Und dann kannst du dir immer anhören, ja, habe ich doch gleich gesagt, das nicht funktioniert, wenn was nicht funktioniert, wenn man einen schlechten Tag hat. Und das funktioniert natürlich dann nicht. Also auf Dauer funktioniert sowas nicht.
Dann braucht es 4 Jahre, bis ihr das erste Stück Fleisch verkaufen konntet. Wie waren die ersten 4 Jahre?
Die waren noch ganz entspannt, bis auf dass mich eine Frage immer quälte. Hoffentlich ist das erste Tier gut. Weil, wenn man mal Wagyu googelt und die Wikipedia-Seite von Wagyu findet, die deutsche auf jeden Fall, wenn man die ausdruckt, kommt eine halbe DIN A4-Seite raus. Also wenn man eine
Gibt's kein
Wikipedia-Seite
Wissen zu.
normalerweise ausdruckt, dann kriegt man 16 Seiten von irgendwas, wo
Ja.
man denkt, warum gibt es so viel Informationen über so ein Thema? Aber bei Wagyu ist es nicht so. Wagyu ist ja wirklich ein sehr kleines Nischenprodukt. Und auch die Qualität, die man quasi am Markt bekommt von den Landwirten, ist wirklich sehr hoch und mit einem sehr hohen Know-how quasi gemacht. Und wenn man dann hier steht als nordfriesischer Landwirt, der Milchwirtschaft gemacht hat und sich jetzt auf die Fahne geschrieben hat, er möchte das beste und wahrscheinlich teuerste Rindfleisch der Welt verkaufen, dann investiert man und züchtet man und verbringt sehr viel Zeit mit einem Rind, 4 Jahre lang. Und du weißt erst am 101. Tag, ob es geklappt hat oder nicht.
Ja.
Und wenn es dann nicht geklappt hat, dann weißt du, dass da im Stall noch 100 andere stehen. Und was willst du dann tun? Also das ist schon eine Hausnummer gewesen. Also die erste, wie soll ich sagen, die erste Schlachtung, das erste Rind, die erste Vermarktung ist auch, also da kann ich mich noch bis heute dran erinnern. Und ich glaube, das werde ich auch noch die nächsten 20, 30 Jahre tun. Wo ich tatsächlich zu meinem Vater oder mit meinem Vater dann zu unserem Schlachter gefahren sind. Und wir haben das Tier zum Schlachter gebracht und ich war auch bei der Schlachtung dabei, um das alles einmal zu gesehen zu haben und zu sagen, okay, wie ist Status quo? Und dass ich auch sagen kann, ich habe das Kalb großgezogen und ich kann auch versprechen, dass es bis zum Ende gut
In
gelaufen
deiner
hat,
Hand war,
in
ja.
meiner Hand war. Aber dann nach der Schlachtung ist es nicht so, dass man nächsten Tag gleich gucken kann, sondern mit Reifung, Dry-Aging, 2, 3 Wochen dauert das schon so ein bisschen. Und dann rief der Schlachter an und sagte, ja, was habt ihr mir da geliefert? So richtig nordfriesisch tatsächlich. Also wenig Worte und wenig Emotionen. Und da kannst du dann erstmal versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen, so nach dem Motto, ist das gut, was wir dir da geliefert haben, oder ist es scheiße gewesen? Aber ja, hat sich ein bisschen Spaß draus gemacht. Die Schlachter wissen natürlich auch in Deutschland um Wagyu mittlerweile und wissen auch, dass ein Tier, was natürlich marmoriert ist und auch von der Fettablagerung oder von der Fettauflage, wenn das Fett weich ist und man reindrücken kann mit dem bloßen Finger, dass das sehr, sehr weiches Fett ist, was dann auch in der Pfanne schmelzen wird. Und das war es dann auch. So, wir haben das erste war ein Ochse, 3 Jahre. Es waren 3 Stück. Wir hatten 4 Kälber auf einmal, 3 waren Ochsen und die waren dann auch relativ schnell groß geworden und auch von der Schlachtreife her. Und einen davon haben wir dann, ja, nicht testweise, aber dann als Start unserer Vermarktung quasi geschlachtet. Und das hat zum Glück alles so weit geklappt, dass wir sagten, okay, wir müssen eigentlich nichts mehr ändern, außer wir
Wir
müssen jetzt die
müssen
Kunst
nur noch so
erfinden.
hinkriegen,
Ja,
dass es immer so bleibt.
genau.
Wie viel Einfluss hat man denn, du hast gerade schon Marmorierung gesagt oder auf die Textur?
Eigentlich alles an Möglichkeiten. Also,
Ja, also mir fällt jetzt Fütterung ein. Und dann natürlich die
genau.
Massage, aber da habe ich schon gehört, das macht ihr
Genau.
nicht.
Es ist tatsächlich so, dass wenn man von etwas viel verlangt, dann muss man auch viel geben. Und das ist bei einem Rind genauso. Wenn ich einen hohen Output erwarte, muss ich einen hohen Input fahren. Und da geht es halt darum, dem Tier das so gut wie möglich zu machen, damit sie mir auch am meisten wieder zurückgeben können. Wenn ein Tier bei uns krank ist und ich würde es nicht behandeln, und es entwickelt sich dadurch schlecht, Lungenentzündung und Durchfall und dadurch ist der ganze Immunkreislauf und Stoffwechsel immer ein bisschen geschädigt, kann sich nie weiterentwickeln. Und man erwartet dann von diesem Rind nach 3 Jahren, dass es eine sehr, sehr gute Qualität haben soll. Dann darf man nicht quasi schockiert oder überrascht sein, wenn es nicht so ist. So, und die Wagyus haben dieses Potenzial, diese Genetik im Blut, dass zum einen das Fett in dem Fleisch ist, die Marmorierung, die Maserung, zum anderen auch, dass das Fett, was sie dann produzieren, einen hohen Omega-3-6-Fettsäure Haushalt oder Muster hat. Und das macht es dann, Omega-3 und 6-Fettsäuren, es gibt ja noch 12, also 10, 12, es gibt ja immer weiter. Je kurzkettiger eine Fettsäure ist, desto leichter ist sie für uns verdaulich. Mhm. Das ist gut, deswegen Omega-3 und 6-Fettsäuren sind gute Fettsäuren.
Gute Fette.
Genau, wie auch bei Fisch.
Und Avocado.
Genau, und das ist das Potenzial, was Wagyu stellen. Um es ausschöpfen zu können, muss das Tier von dem Umwelteinfluss natürlich optimal gelaufen haben, weil Fett ist immer ein Wohlstandsproblem, würde ich mal sagen. Also man muss um Fett, das ist wie bei uns Menschen auch, man nimmt nur zu, wenn man mehr am Tag zu sich nimmt, als was man verbraucht.
Ja.
So, wenn man 100% hat, man isst genauso viel, wie man am Tag verbraucht, dann bleibt man immer gleich im Gewicht. Bei uns ist ja so, dass wir gerne wollen, dass die Tiere Fettreserven aufbauen, weil wir diese Marmorierung eben haben wollen. Mhm. Viele streiten sich da, die Züchter sagen, nein, das ist ganz wichtig, die Genetik, und da gibt es nochmal Unterschiede. Und wenn du die Genetik nimmst, dann hast du noch mehr bessere Qualität, weil die Marmorierung noch besser ist. Ja, aber wir reden da, also das ist meine Meinung jetzt, wir reden da um Unterschiede zwischen den Wagyu-Rassen, so zwischen 5 und 10%. Ja, das ist, wenn man auf 99% fährt, ist schön, wenn man noch einen halben Prozent irgendwo rauskitzeln kann. Aber im Groben und Ganzen würde ich sagen, dass Wagyu die Genetik stellt mit 20%. Mhm. Und 80% ist Umwelteinfluss.
Hey.
So, das heißt, Fütterung.
Ja.
Wie hoch qualitativ ist das Futter? Oder habe ich das Futter im Nassen geborgen? Es riecht vergammelt, es ist irgendwo in der Ecke gelagert worden, wo es nicht gut war. Auf den Weiden haben sie kein frisches Gras, sondern es ist alles kaputt getreten und wie auch immer. Trinkwasser ist ganz wichtig, das wichtigste Lebensmittel.
Okay.
Auch von der Qualität her. Alle unsere Weiden sind angeschlossen an der zentralen Wasserversorgung. Unsere Wasserrechnung ist dementsprechend auch hoch, aber...
Was trinkt ein Tier am Tag?
Kommt drauf an. Wenn wir richtig Sommertage haben, dann trinken ganz große so 50, 60 Liter. Mhm. Milchkühe sind Richtung 100.
Mhm.
So, aber unsere, also die Zähleruhr läuft dann tatsächlich schon manchmal schnell. Aber es ist, wie gesagt, je gesünder gerade Wasser ist, auch von der Schadstoffbelastung, im Gegensatz zu dem, was die Alternative wäre, das wäre bei uns aus den Gräben raus,
ja,
wo dann auch Sachen wie Leberekel, Parasiten drin sein könnten, die dem Tier natürlich dann wieder schaden und auch belasten, wo man es auch nicht immer direkt ansieht. Also es muss nicht sein, aber es kann immer. Und dann hat man da immer so eine, ich will nicht sagen, Wundertüten.
Risiko.
Genau.
Ja.
So, und dann hat man 20 Tiere stehen und eins davon ist ganz struppig im Fell und dann denkt man sich, warum? Was ist mit dir los? Und dann von innen Leberekel oder Parasiten übers Wasser aufgenommen. Deswegen, das ist ganz wichtig. Und natürlich auch, wie viel Zeit sie haben.
Mhm.
Müssen die Tiere quasi vom Potenzial, könnten die Tiere auch in der Hälfte unserer Mastdauer oder unserer Zeit quasi aufziehen. Hätten wir das gleiche Gewicht. Und auch,
okay,
also auch das gleiche an Fleischmasse.
Ah.
Dann ist aber so, je schneller man wächst und zunimmt, desto mehr versucht der Körper an Wasser einzulagern, um überhaupt das zu kompensieren. Also Muskelmasse braucht ein bisschen Zeit zu wachsen. Wenn das die Zeit nicht gegeben ist, dann wird Wasser eingelagert. Und dann hat man diesen klassischen, man packt eine Pfanne, ein Steak in die Pfanne und auf einmal fehlt die Hälfte nach dem Gefühl und die Pfanne ist voll mit so einem Wasser quasi gefüllt. Das ist ein Qualitätsmerkmal, wo man sagt, okay, wenn ein Tier für die gleiche Menge an Fleisch doppelt so lang hatte, dann ist die Fleischtextur und die Beschaffenheit um einiges intensiver, um einiges besser strukturiert, als wenn sehr schnell hochgezüchtet ist. Das macht es aber auch ganz klar, doppelte Mastzeit, doppelte Kosten.
Mhm.
Doppelt so viel Stallplatz, was wir zur Verfügung stellen müssen, doppelt so viel Personal, Futterfläche, das macht das Tier an sich schon teuer.
Mhm.
Also das Ganze drumherum, nur weil Wagyu irgendwo auf dem Etikett steht, müsste nicht gleich teuer sein, aber es bedingt halt sehr viel, weil die Qualität halt immer meistens sehr hoch ist und da muss man bei dem Tier natürlich anfangen.
Und wie gut kommt Wagyu hier mit den nordfriesischen klimatischen Bedingungen zurecht, mit Wind und Wetter und vielleicht auch mal einer matschigen Weide?
Sehr gut, weil wir haben hier oben, gerade in Nordfriesland oder auch an der ganzen Westküste, Küstenkontinentalklima. Das hat Japan auch.
Mhm.
Wir sind auch auf fast den gleichen Wellengrad oder Wellenlänge. Wir sind
Ich habe so schlecht gepackt für Japan. Da ganz anderes Klima erwartet. Das gab einen kleinen Schock.
Ja, also Japan und auch hier oben Nordfriesland oder sagen wir Schleswig-Holstein hat halt die Meeresnähe. Dadurch haben wir mildere Winter, nicht so starke Winter und aber auch mildere Sommer. Und immer mal, aber wir haben immer Wind fast. So, und das macht es für ein Rind, was eigentlich eine viel niedrigere Wohlfühltemperatur haben als wir Menschen, weil sie natürlich auch ein bisschen Fell drumherum haben, macht das hier um einiges angenehmer. Gerade in Bezug darauf dessen, das waren meine ersten Sorgen, als wir die Tiere auf die Weiden geschickt haben, ein schwarzes Rind in der Sonne, das ist brutal.
Ja, immer einen schwarzen Hund in der Sonne, ist auch schon brutal. Ja.
So, aber das macht ihnen tatsächlich gar nichts aus.
Ja. Woher hattest du denn dann dein erstes Wagyu? Wie kommt man dann an diese Rasse, wenn man quasi einer derjenigen ist, die mal was ausprobieren und nicht so die 0815-Rasse haben?
Also entweder kauft man sich ein Lebendtier irgendwoher. Das ist das Problem, wenn Wagyu noch nicht in deinem Land vertreten ist, dann ist der Transportweg relativ weit. Und es gab schon vor uns Züchter, wir sind nicht einer der ersten Züchter in Deutschland, aber wir wollten natürlich auch ungern etwas haben, was in Schleswig-Holstein schon mal ist oder irgendwo in Bayern dann nochmal aufkommt und eigentlich ist es Vollbrüder von der Genetik her oder Schwestern, wo man denkt, ja gut, das ist eigentlich alles das Gleiche, gefühlt. Oder, und das ist das Spannende gewesen auch bei uns in der ersten Zeit, Embryon, befruchtete Eizellen, die in Flüssigstickstoff quasi gelagert werden, minus 180 Grad, wie auch Sperma gelagert werden kann oder konserviert werden kann. Und ich wusste tatsächlich, dass Sperma immer in solchen niedrigen Temperaturen konserviert werden kann und wenn sie wieder in Raumtemperaturen wieder anfangen zu leben, also dass das eine Zelle ist, die dann wieder losläuft quasi in dem Sinne, das macht eine befruchtete Eizelle auch. Und bei uns war es so, dass wir ja Milchkühe immer auf dem Hof hatten, die, um Milch geben zu können, ein Kalb gebären müssen. Und da haben wir gesagt, na gut, dann haben wir hier die Leihmütter schon auf dem Hof und haben dann befruchtete Eizellen aus Amerika gekauft.
Ach krass.
Und die hier eingepflanzt, kann man sagen. Und das war sehr verrückt, als man eine schwarz-weiße große Kuh gesehen hat, die ein ganz kleines schwarzes Wagyu geboren hat. Und man weiß, dass die beiden Genetik, also gar nicht miteinander zusammenhängen.
Ehrlich?
Ja. Völlig verrückt.
Wahnsinn. Was muss denn ein Betrieb mitbringen, damit die Wagyus zum Betrieb passen? Also was musstet ihr quasi umstellen, so richtig von Milchviehhaltung?
Das Verständnis, dass die normale Landwirtschaft grundlegend Qualität erzeugt in Deutschland, aber eigentlich nur überlebt durch Masse. Also Stückzahlen runter, groß werden und viel pro Hektar oder im Stall pro Tier an Ertrag erbringen. Das hat sich hier gewandelt, dass wir weniger Tiere haben. Es ist ein Nischenprodukt. Dafür aber von dem Tier natürlich, weil es teurer ist und auch mehr wert ist, natürlich viel mehr Wertschätzung und auch viel mehr Zeit benötigen kann, weil wir eben wie gesagt nicht so viele davon haben. Und da muss man tatsächlich, ich denke mal, das war für meinen Vater ein wenig schwieriger, der 30 Jahre lang zwar Rinder auf dem Hof hatte, aber eben Milchkühe hatte, dass jetzt ein bisschen die Landwirtschaft sich ändert, zu sagen, okay, hier geht es nicht mehr darum, den letzten Cent in der Futteranalyse rauszuholen und zu sagen, wir könnten vielleicht 100 Gramm an Getreide da runterfahren, sondern hier geht es darum, dass das Tier einen absoluten Wohlstand und besten Tierwohl artgerecht geht, weil dann haben wir in der Vermarktung Fleisch, was wir vermarkten können, wo der Kunde sagt, ja, dafür gebe ich gerne mehr Geld aus. Mhm. Und da ist tatsächlich, das musste im Kopf erstmal umgestellt werden, dass man sagt, okay, hier funktioniert jetzt eine andere Landwirtschaft, Qualität statt Masse. Und man muss tatsächlich auch, Wagyu ist eine Rasse, die die auf dem großen konventionellen Markt, sagen wir mal, bei Aldi in der Theke zu finden ist, im großen Stile, auch im Edelteilbereich. Das heißt, man muss, wenn man ein Tier, ein Wagyu quasi auf dem Hof stehen hat, dann muss man sich genau überlegen, dass man das auch irgendwie vermarkten muss.
Ja.
Das heißt, die Schlachtung, Zerlegungsprozess, die Vermarktungsprozess, sei es, ich schreibe auf das Produkt drauf, dass dieses Steak jetzt 50 Euro kosten soll, ist gut. Aber solange noch keiner in deinen Laden läuft und dir einen 50-Euro-Schein hinlegt oder dir 50 Euro mit seinem iPhone überweist oder zahlt, es ist nichts wert. Dann hat es einen symbolischen Wert und auch einen ideologischen Wert, weil du sagst, da steht Vacuum drauf und ich habe da sehr viel Zeit mit investiert. Sobald das aber nicht ins Verkehr gerät, indem man dafür Geld bekommt, ist es nichts wert. Und diese Kaufkundschaft zu finden, die ist klein in Deutschland, die wird zwar immer größer, sie ist immer klein und sie ist sehr speziell.
Ja, ich habe meine Jung- und Landwirtin-Community gefragt, ob sie Fragen an dich haben. Und das war die meistgestellteste Frage. Wie vermarktest du? Also wie schaffst du es, dass das Fleisch gekauft wird?
Das Schöne bei dem Produkt ist, das merken wir immer oder habe ich immer natürlich schnell gemerkt, bei Verkostung ist, dass das Produkt für sich spricht. Das heißt, wenn man einen Kunden hat, wo man denkt, dass dieser es kaufen würde, dann kann man stundenlang darüber philosophieren, wie toll unser Hof ist, wie toll die Tiere gehalten werden, wie toll das Produkt ist und Omega-3 und 6-Fettsäuren und ihm das alles schmecken wird. Wenn er es probiert hat, dann kommt immer dieser Wow-Effekt, weil viele entweder es noch nie probiert haben oder eben auch sagen, na gut, ich habe es schon mal probiert, ich war auch vielleicht schon mal in Japan wie du, aber eben auch sich dann gesagt haben, boah, Fleisch aus dem Ausland, also ein EU-Tierschutzgesetz und ein deutsches Tierschutzgesetz macht schon irgendwo Sinn, dann ist man natürlich froh, wenn man einen regionalen Erzeuger hat, der vor Ort ist, wo man sich die Tiere angucken kann, wo man das dann unterstützen kann, wenn man das dann möchte. Also die Kundengruppe zu finden, ist schwer, weil sie klein ist. Sie dann aber zu halten, also Neukunden zu generieren, ist das eine. Da kann man ganz viele Aktionen machen und Gewinnspiele und alles, was man so als Marketing-Ast sich aus dem Ärmel schütteln kann. Aber diesen Bestandskunden dann oder die Neukunden den Bestandskunden umzuwickeln, dass er sagt, nee, das war gut und das möchte ich gerne so weiter in meiner Kulinarik quasi oder mit einbauen, dass diese Kunden auch generell einen sehr hohen Anspruch haben. Nicht nur bei ihren Lebensmitteln, sondern auch woanders. Und wenn sie sich ein schönes Auto geleistet haben und dass sie fahren vom Hof bei der Probefahrt beim Autohändler und es klappert irgendwo, dann kann das noch so teuer sein, das Auto. Es wird auf dem Hof gestellt und gesagt, nee.
Ja.
Also ich erwarte hier, und das ist bei unserem Produkt auch, ich erwarte wirklich sehr, sehr gute Qualität. Und dann wird er auch gerne für Geld bezahlt.
Und das, um eure Zielgruppe mal zu definieren, das sind zum einen Gastros. Zum anderen würde mir jetzt einfallen Foodies. Also Leute, die einfach gerne und gut kochen und vielleicht auch experimentierfreudig sind oder Trends mitgehen wollen. Wer noch?
Wo ich angefangen sind, habe ich gedacht, und mein Vater hatte sie auch, Vater ist 1964, beide von meinen Eltern sind 1964 geboren, also absolute Babyboomer, habe ich gedacht, dass die unsere Zielgruppe wären.
Ja.
Kinder aus dem Haus, Haus ist abbezahlt, gut verdient.
Double income, no kids.
Ne? Genau. Und jetzt haben wir Geld über einen Monat und jetzt können wir es in Konsum stecken, was nicht wiederkommt.
Das hilft nicht. Mein Papa hat noch nie Sushi gegessen. Also weißt du, der ist so total nicht dafür offen, irgendwas Neues auszuprobieren.
Genau. Und das war tatsächlich der Trugschluss tatsächlich, dass diese Zielgruppe zwar vermögend ist, aber nicht vermögend ist es auszugeben, beziehungsweise solche Dinge auszugeben. Ja. Also ein schickes Auto, ja, vielleicht noch. Oder sie freuen, dass das Haus abbezahlt ist und den Garten nochmal neu machen. Und der Strandkorb muss der beste sein, aber bei Lebensmitteln eben nicht. Das ist auch ein Generationsding. Also meine Oma ist Nachkriegsgeneration. Also die würde tatsächlich wahrscheinlich 3 Wochen mit ihrem Froster auskommen. Also wir sind bei uns, hätten wir kein großes Lager bei uns zu Hause mit Fleisch, dann werden wir 3 Tage kommen. So. Denn die Babyboomer haben ja die Nachkriegszeit auch noch mitbekommen, auch ein bisschen die Knappheit und auch dieses, wir sagen hier immer mal, dieses Nährige, also ein bisschen sparsam sein, geh arbeiten, dann weißt du, was du hast.
Ja.
Und gib das nicht einfach hier irgendwo aus und dann ist das weg. Das Schöne bei unserer Zielgruppe sind 25- bis 35-Jährige zum Großteil. Fast 40% unserer Kunden sind relativ jung, weil diese Zielgruppe sich sehr stark informiert hat.
Das ist aber mal schön, das zu hören, weil ganz viele Direktvermarkter, die einen Hofcafé haben oder einen Hofladen, die sagen, ja, das sind eher so die Omis und Opis, die halt hier uns ganz treu sind. Und dann denke ich mir, wo sind denn die ganzen, die sich so regional und saisonal ernähren wollen oder vielleicht, ja genau, auch gerne Geld dafür ausgeben, für gute Produkte.
Ja, so ja. Und das ist bei der Zielgruppe, also in der Generation, das ist wirklich sehr gut informiert darüber, durch den Zugang des Internets und auch zu dem, wie es durch Social Media auch verbreitet wird, wodurch dann ja auch in Deutschland Vegetarier und Veganismus quasi aufgekommen ist, wo die gesagt haben, boah, das geht nicht. Das kann, also wenn ihr wüsstet, was ihr da esst, geht das nicht. Das sollte man nicht unterstützen. Und da gibt es ja immer diesen Gegenpart zu wissen, ja, okay, wir haben uns darüber informiert und es gibt Feedlots und man weiß, wie es außerhalb von der EU oder vielleicht auch schon außerhalb von Deutschland funktioniert, wie Legehennen gehalten werden können, wie Schweine gehalten werden können und wie Rinder gehalten werden. Und sich dann, und das ist das Schöne, sich aktiv mit der Kundenmacht oder mit der Verbrauchermacht sagen, nee, wenn ich es nicht kaufe, wird es nicht produziert hoffentlich und dann wird da irgendwo ein Wandel stattfinden. Und das ist diese Generation und bei uns die Zielgruppe, die sagt, nö, weniger Fleisch, wieder Richtung Sonntagsbraten, das, was Oma und Opa früher mal hatten, aus der Knappheit heraus, bleibt es dann wieder was Besonderes. Und es reicht dann für vielleicht eine ausgewogene Ernährung, wo man nicht jeden Tag Fleisch essen muss, um dann beim Arzt zu merken, dass man sehr hohe Cholesterinwerte hat.
Ja, die zweitgestellteste Community-Frage, die am meisten kam, war, so viele Wagyu-Halter geben auf. Was macht ihr anders, dass ihr noch überlebt?
Das ist nämlich das, wir haben auch viele, oder auch, in der, ja, das ist tatsächlich abgeflacht die letzten ein, zwei Jahre, muss ich ehrlich zugeben.
Was ist abgeflacht?
Dass viele Landwirte, vielleicht noch einen Ticken älter wie wir, dann gesagt haben, ich habe jetzt einen Betrieb, genau das Gleiche durchgelebt, vielleicht aber im älteren Altersstadium, und gesagt haben, wir machen jetzt Wagyu, weil ich sehe, was man dafür erlösen kann. Und das kriege ich schon dann irgendwie günstiger hin und da kriege ich meine Marge zwischengerechnet. Diese haben dann 4 Jahre lang, so wie wir auch, von 2015 bis 2019, Tiere aufgezogen und haben dann im 4. Jahr gemerkt, wenn das zur Schlachtung und zur Vermarktung kommt, dass diese Zielgruppe gefunden werden muss. Mhm. Dieser Kundenstamm aufgebaut werden muss, dass die Marke aufgebaut werden muss, dass keiner, egal was man macht, auf dich wartet, nur weil du jetzt heute Morgen aufgestanden bist und hast gesagt, ich habe jetzt eine richtig gute Idee.
Und dann noch um 5.
Ja, und ich mache das jetzt, sondern es wartet ja, also bei uns wartet jetzt keiner vorne bei der Einfahrt bei der Straße und sagt, Steffen, ich bin froh, dass du jetzt Wagyu machst. Habe ich ganz Zeit darauf gewartet. Das macht keiner. Also diese Kundengruppe muss natürlich gefunden werden. Und wir haben tatsächlich dann gesagt, nein, alles, was wir produzieren, müssen wir auch selber vermarkten können. Das ist der geschlossene Nährstoffkreislauf bei unserer Landwirtschaft und auch in der Vermarktung. So, dass wir relativ nah an den Verbraucher dran sind und auch merken können, dass wenn etwas nicht nachgefragt wird, dass wir dann reagieren können. Und dadurch merken wir natürlich auch, wir sind natürlich so weit am Markt oder an der Nähe des Kunden dran, dass natürlich Einflüsse wie Ukraine-Krieg, hohe Lebenserhaltungskosten, Stromkosten auch eine gewisse Kundenstammgruppe bei uns verschwinden lassen hat, aber wir eine relativ sichere, krisenstabilere Kundengruppe haben, die quasi auch einkauft, wenn mal nicht so eine gute
Aus
Zeit,
Überzeugung.
Ne? Aus Überzeugung,
ja.
Genau.
Ja.
So, und da muss man, wie gesagt, in der Direktvermarktung, das dauert dann auch Zeit. Also ja, das wartet keiner auf dich. Ne? Mhm. Und wir sind jetzt, also 2019 angefangen, wir sind jetzt im 6. Jahr und ich bin mittlerweile nicht mehr überrascht, dass auch im 6. Jahr, wo wir sehr viel Öffentlichkeitsarbeit und Social Media und Werbung und alles drumherum machen, dass mich Leute ansprechen und noch nicht mal wissen, was Wagyu ist. Also gar nicht. Nicht, ja. Mal, nicht mal zu sagen, okay, Wagyu, ja, das ist dieses Japanische oder Kobe, sondern gar nicht.
Ja.
So, aber
ja.
Warum auch? Mhm. Warum? Woher sollen sie es wissen? Also
du hast es gerade eben so nebenbei aufgezählt, aber ihr macht Social Media relativ aufwendig und gibt Einblicke in die Haltung, klärt auf, ihr arbeitet mit anderen Bloggern, wenn man möchte, zusammen, also zum Beispiel mit denjenigen, die irgendwie aus dem Grillerbereich oder Grillbereich kommen. Was kannst du da noch so aufzählen, was man irgendwie, was so Mittel sind, um Aufmerksamkeit zu bekommen?
Das Beste und Nachhaltige ist Mund-zu-Mund-Propaganda.
Ja.
Wenn ein Kunde hier eingekauft hat und hoffentlich dann das nicht alleine auf isst, sondern
ganz viele Leute einlädt
und dann alle davon überzeugt sind und er auch erzählen kann, ich war da auf dem Hof, wir haben da eine Stunde verbracht und noch Hofführung gekriegt und noch gesehen, dass ein neuer Kalb geboren ist und mitgenommen worden sind, um eben aus dieser Überzeugung zu kaufen und dass diese Überzeugung durch die Mund-zu-Mund-Propaganda übertragen wird und dann quasi so ein bisschen wie so ein Schneeball seinen Lauf nimmt. Die Mund-zu-Mund-Propaganda ist aber das, was man nicht beeinflussen kann, weil du kannst nicht sagen, ja, erzähl es allen weiter und dann erzählen es alle weiter, sondern du kannst es sagen, aber ob es jemand zu Herzen nimmt, ist die andere Sache.
Ja.
Das dauert halt super lange, bis man da irgendwo sich im Markt etabliert hat. So, und andere schlafen auch nicht. Und ja, deswegen, aber Social Media ist tatsächlich für uns der Brückenschlag, das habe ich in der Anfangszeit gemerkt, dass wir uns von der Landwirtschaft von der Bevölkerung entfernt haben. Die Landwirte sagen immer, die Bevölkerung hat sich von der Landwirtschaft entfernt. Und ich sage, ja gut, aber da gehören immer zwei zu.
Mhm.
Wir haben uns auch aus der Landwirtssicht von dem Verbraucher entfernt. Und dieses Bolabü, Bauer sucht Frau, kleiner Trecker und wir
forken. Sonnenuntergang oder mal
genau.
Sonnenaufgang.
Ja, und wir so kurz mal für die B-Roll füttern wir drei Schweine mit der Forke und dann ist Feierabend, wir setzen uns hin zum Wein trinken. So.
Mhm.
Das ist es nicht in der deutschen Landwirtschaft. Nicht, wenn man damit Vollerwerb leben möchte und es nicht im Nebenerwerb oder im Hobby machen möchte. Und da bedarf es sehr viel Aufklärungsarbeit. Das Schöne ist aber auch, wie gesagt, dass unsere Kundengruppe auch das gerne möchte, sich da aufklären lässt, sich unsere Reels anguckt und auch sagt, so, ja, wusste ich nicht.
Mhm.
So, und für mich ist auch immer so, ja, für mich ist das klar, ich habe das gelernt und ich habe einen Betriebswirt in Agrar gemacht und das ist mein täglich Brot. Und ich denke mir immer, wenn dieser kommt und sagt, nee, das müssen wir nochmal klären, das hat keiner verstanden, weil es viel zu fachsimpeln war und viel zu agrarmäßig war. Und ich denke mir so, ja, wen interessiert das eigentlich, was wir hier, also im absolut Speziellen. Aber vieles auch einfach nicht wissen, aber es gerne wissen möchten, um dann nochmal zu sagen, nee, das ist wirklich so die Landwirtschaft, die wir die nächsten Jahre oder Jahrzehnte unterstützen möchten.
Würdest du dich nochmal für die Haltung entscheiden? Du könntest immer zurückspielen nach 2019 oder schon eher 2014, das erste, ne? Also
ja.
Könntest du da nochmal irgendwie eingreifen, würdest du es nochmal machen?
Ja, aber man muss sagen, dass wir, was unsere Vermarktung angeht, ja eine ganz neue Marke aufbauen mussten.
Ja.
Und wir sind 2019 gestartet und wir haben ein Jahr das gut gemacht. Also nicht gut gemacht, wir haben das in allen Jahren hoffentlich gut gemacht, aber wir hatten es in einem Jahr vielleicht einfacher, wenn man rückblickend auf die Jahre guckt. Wir hatten zwei Jahre Corona, was uns immer wieder Steine in den Weg gelegt haben. Ukraine-Krieg.
Gerade weil die ganze Gastronomie schließen musste.
Gastronomie musste dicht machen.
Und dann fiel das alles weg.
Genau, und dann muss man sich wieder umstrukturieren. Dann hat man gerade was aufgebaut und dachte, endlich kann ich einen Großteil meiner Tiere schon mal so verkaufen. Ich habe jetzt andere Baustellen auf dem Hof und kann mich wieder darum kümmern. Und dann kommt wieder irgendwas, wo man denkt, das kann ja nicht, warum fängt dieses Kind nicht selber an zu laufen? Es ist doch schon 3 Jahre alt, warum funktioniert es nicht? Dafür kann Wagyu tatsächlich nichts. Es ist eine sehr schöne Rasse, eine sehr ruhige Rasse. Vielleicht ein bisschen zu ruhig, weil sie sehr stur manchmal sind. liegt, wie gesagt, in der Rasse. Aber gut, durch die Markteinflüsse, wir würden es wieder tun. Ich kann aber auch verstehen, dass andere Wagyu-Züchter gesagt haben, das schaffen wir nicht.
Also ist Deutschland bereit, Geld für gutes, teures Fleisch auszugeben?
Ja.
Ja.
Aber nicht alle.
Ja.
Und der Kuchen und die Torte ist groß und da können auch viele noch was von abhaben, aber es ist und bleibt ein Nischenprodukt. Also gerade wenn man jetzt die Haltungsform anguckt und auch gerade wenn man Biopreise sieht, dann gleichen sie sich manchmal an konventionelle Preise an, wo die Biolandwirte dann überrascht sind, warum sie da keinen Mehrpreisen Aufwand kriegen. Weil es eben nicht nachgefragt wird. Und da muss man natürlich als Landwirt, der wie wir 4 Jahre Vorlaufzeit haben, jetzt wissen, was wird 2029, was möchte der Kunde?
Mhm.
Möchte er es immer noch oder möchte er es nicht? Möchte er es mehr, möchte er es weniger? Und das kann man so schwer abschätzen, dass der Kunde manchmal oder der Markt schneller ist, als was wir von den Landwirten überhaupt reagieren können, Produkte oder Lebensmittel quasi herzustellen.
Dann fast schon vorletzte Frage. Hast du Tipps an meine Hörer, wie man sich das perfekte Wagyu-Fleisch zubereiten kann? Finde ich immer witzig, wenn man das als Landwirt gefragt wird, weil man ja eigentlich Das heißt ja noch lange nicht, weil du das Tier hältst, dass du es auch gut zubereiten kannst. Aber ich glaube, man kriegt immer ziemlich viele Fragen dazu.
Das stimmt. Aber ich kann da ja auch nicht verstehen, wenn man ein Produkt, was man als Landwirt produziert oder erzeugt, das ist quasi, dass man es selber nicht isst. Also wir haben heute Morgen neue Ware, oder ich habe heute Morgen, deswegen bin ich so früh aufgestanden, neue Ware geholt. Da haben wir Pastrami gemacht mit einer anderen Gewürzmischung. Warum? Also ich muss es ja probieren. Ich muss auch gucken, ob es gut ist. Und ich muss auch gucken, ob es den Kunden gefallen wird oder ob da von der Gewürzmischung etwas nicht passt. Ja, als Landwirt, der sehr viele Produkte erzeugt, kann ich verstehen, dass man nicht alles probiert, aber ich würde schon sagen, dass man das natürlich dann irgendwie auch irgendwo in Reaktion sehen muss, dass man sein Produkt, was man ja eigentlich hat, auch gut zubereiten kann. Mhm. Also man sitzt an der Quelle quasi dran. Ich würde tatsächlich einfach halber, weil man dann aus diesem Blindflug, was die Zubereitung angeht und auch dieses, oh, ich habe jetzt hier ein richtig teures Stück Fleisch und ich habe Angst, es zu versauen, würde ich jedem, egal ob es ein günstiges oder teures Thermometer, so ein Grillthermometer.
Wäre ich schon raus, das habe ich schon nicht.
Ja, genau. Ist aber, also haben viele nicht, aber es ist jetzt nicht, so ein Gerät kostet nicht 100 Euro. Also die kriegt man, manchmal gibt es die in den Supermärkten.
Immer wenn ich das schon so irgendwo sehe, denke ich, oh, ihr habt es drauf in der Küche. Ihr habt so ein Thermometer, ihr nehmt Dinge ernst, deswegen braucht das auch, damit man
Dinge,
in die Küche kommt und staunt.
Ja, Dinge ernst nehmen, das sollte man beim Fleischkonsum tun. Nein, um dann diesen Blindflug rauszukriegen. Ja, man kann und auch Köche und bei uns gibt es viele, auch Foodies und Barbecue-Blogger, die machen das aus dem Gespür raus. Das kann ich auch teilweise, aber wenn ich einen schlechten Tag habe, dann kann ich das nicht.
Dann kriegst du noch dein Telefon und dann.
Ja, dann muss man einfach mal zugeben, dass Technik uns auch viel helfen kann. Und darum geht's, dass man einfach ganz schön, egal auf einer Pfanne oder am Grill oder auf einer Plansche oder irgendwo, dass man es einfach schön anbrät von der Kruste her. Das ist dieses, diese Röstaromen, dieses auch ein bisschen das, dieser Crunch manchmal, wenn man es so möchte, hat. Dann geht's aber darum, dass man das Fleisch eben, je nachdem, wie man es essen möchte, ob es medium, well done, rare, dass man es dann mit dem Grillthermometer, da gibt es eine Tabelle im Internet oder gibt es tausende Tabellen, sind aber alle gleich von der Datenlage, dann gucken kann, man sticht einmal rein und guckt, ob der Gargrad passt. Mhm. Was wir auch gerne machen.
Wenn wie isst du es am liebsten? Medium?
Ja, tatsächlich. Mhm. Fast, also nicht medium rare Richtung medium well done, wo viele sagen, das wäre mir schon fast zu durch. Ja, Wagyu kann man aber tatsächlich gerne eher ein bisschen durchessen, weil dann die Fettsäuren und auch das Fett innen drin noch ein bisschen besser schmilzt.
Ja. So. Okay, allerletzte Frage. Hast du eine Weisheit, was Leute über Tierwohl und oder über Wagyus gehört haben sollten von dir?
Nee, man muss es probiert haben, um dann mitreden zu können. Zum einen ist es ein Trend und auch ein Hype gewesen vielleicht schon. Da sind wir vielleicht auch schon hoffentlich über diesen Hype hinweg.
Wieso willst du, dass der Hype weg ist?
Weil Hype nicht nachhaltig ist. Mhm. Also wenn man die Social Media, gerade TikTok sieht, dann denkt man, oh, das ist jetzt das Neueste, dass die Schokolade aus
Dubai
kommen muss. Dann hat man die probiert und denkt, ja, danke. So, aber es hat super viel Geld gekostet. Man sollte es mal probiert haben, um dann sich ein eigenes Bild davon machen zu können, ob man sagt, ja, man schmeckt einen Unterschied. Das ist schon mal Schritt Nummer eins, das wäre ganz schön. Gibt auch manche, die sagen, nee, alles gut. Schmeckt mir so wie normales Fleisch, das ist ja auch alles in Ordnung. Geschmäcker sind da ja auch wirklich unterschiedlich. Und dann sich zu fragen, möchte ich eher weniger Fleisch essen und dafür hochwertiger, um dann mir auch eine gewisse Lebensqualität zu geben? Oder man sagt, man möchte es nicht. Mhm. Also kein Fleisch essen, wodurch die Lebensqualität ja nicht sinkt, sondern es gibt ja beides.
Ja.
So, also eine Weisheit ist immer, also ich bin 27, ich will jetzt hier mit Weisheiten nicht so rumschmeißen und sagen, es ist jetzt das, was ich gesagt habe.
Ich habe schon das erste weiße Haar jetzt hier nach mit meinem Gespräch. Ja. Okay. Vielen, vielen Dank für deine Antworten und für den Einblick. Magst du uns nochmal sagen, wie man euch auf Instagram findet? Wie heißt ihr?
Wir heißen bei Instagram und hoffentlich auch bei Google und überall, wo man was eingeben kann im Suchfeld, Wagyuzucht Nordfriesland. Mhm. Super langer Name, aber und auch manchmal schwer zu buchstabieren, wenn ich sehe, was noch so abseits der suchähnlichen Treffer quasi eingegeben wurde. Ich habe aber letztens zufälligerweise bei einem Kunden, der nichts mit uns zu tun hatte, also eine fremde Person, gesehen, wie er Wagyu im Instagram eingegeben hat. Ah. Und wir kamen schon bei Wagyu, ganz oben.
Ah, okay.
Haben also uns lange vielleicht erarbeitet, aber Wagyu-Zucht nach Friesland, schwarz-weißes Siegel, Logo.
Ich werde es auf jeden Fall in den Shownotes erwähnen und auch den Link zu eurem Shop. Und werde jetzt gleich mal selber hier bei euch gucken, was ich mitnehme. Also vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge.